Ihr Lieben, wenn ich am Anfang einer Wanderung stehe, dann schaue ich einen Berg hoch und schon beim Anblick des Berges habe ich keinen Bock, auf diesen Berg hoch zu kraxeln. Ich habe ein Bild mitgebracht von so einem Berg, das ist ein Füssen, das ist der Säuling. Und ich war dort zu einer Weiterbildung und vormittags irgendwas, Veranstaltung, da hat man Mittagessen frei und erst abends ging weiter. Und da haben wir gesagt, hey, wir klettern da auf diesen Berg drauf. Und wir wussten, das wird eine Weile dauern, wir hatten ja gar keine Klamotten dafür mit, keine Bergschuhe, aber dachten, wir müssen dort hoch. Also dachten die anderen und ich habe mich halt mitreisen lassen. Und es gab, meine Kollegen, die sind dort in dieser Weiterbildung, in diesem Hotel geblieben und haben gesagt, ja, wir machen Mittagsschlaf, geht mal dann auf. Und dann essen wir Kuchen und trinken Kaffee, oh, lecker. Und zum Abendessen gab es Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen. Und ich wusste, ich schaffe das zeitlich nicht, dort rechtzeitig anzukommen. Mag jemand auch Gänsekeule? Oh, Leute. Und ich habe schon keine Lust, wenn es keine Gänsekeule gibt. Aber und dann sind wir, als ich das gesehen habe, da waren wir nicht auf dem Weg zum Berg, da waren wir auf dem Weg zur Apotheke. Weil wir wussten, wir laufen uns Blasen dort hoch. Also haben wir erstmal Blasenpflaster geholt. Und ich weiß, wenn ich so eine Bergwanderung anfange, das ist übrigens beim Schloss Neuschwanstein da, ne, da geht es richtig steil erstmal unten so hoch. Und schon auf dem ersten Kilometer fangen meine Waden an zu brennen. Und das ist immer der Moment, wo ich denke, Mittagsschlaf wäre auch nicht schlecht gewesen. Kuchen, ich trinke keinen Kaffee, aber Kuchen esse ich. Und wenn es mir dann so geht und ich denke, warum hast du das bloß gemacht? Da habe ich mir angewöhnt, dass ich in solchen Momenten meine Perspektive ändere. Und ich stelle mir vor, wie es ist, auf dem Berg zu stehen. Ich habe ein Bild da mitgebracht, wie es ist dort oben. Da guckst du rüber in die österreichische Seite, ist ja auf der Grenze. Und ich stelle mir vor, wie ich auf dem Gipfel stehe, meine Brotbüchse aufmache, meine Bämme essen, Apfel essen, den Vögeln was hinschmeiß und stolz bin wie Bolle, dass ich das geschafft habe. Und wir haben es auch geschafft in einer super Zeit. Wir waren zum Abendbrot nicht rechtzeitig da, aber die haben uns die Gänsekeule aufgehoben. Oh, die ganze Angst umsonst. Und wenn ich mir das da vorstelle, innerlich denke, ach so gut, dann beiße ich mich doch durch und denke, du machst das. Wenn du oben stehst, wirst du dich freuen. Wisst ihr, ich will heute mit euch auf drei Punkte in deinem Leben gucken und es ist entscheidend, aus welcher Perspektive du dein Leben siehst. Das ist entscheidend, wie du lebst, wie du drauf bist, wie du durch deinen Alltag gehst. Das erste ist, was machst du äußerlich für einen Eindruck? Wie wirkst du auf andere? Wie würdest du das beschreiben? Ich habe keine Ahnung, was so deine Worte sind in eurer Generation. Als ich jung war, hat man noch cool gesagt. Macht man das heute noch? Die Alten, nice oder keine Ahnung, stark. Wie fühlst du dich? Durchsetzungsfähig? Fühlst du dich erfolgreich, beliebt, begehrt? Bist du zufrieden damit, wie du auf andere wirkst? Bist du zufrieden, wie beliebt du in deiner Klasse bist? Bist du zufrieden, wie sie über deine Witze lachen oder zufrieden mit dem, was andere über dich denken oder was du schaffst? Die Christen in Korinth, an die das geschrieben war, was die Selina gerade aus der Bibel vorgelesen hat, die waren ein bisschen unzufrieden, denn die wollten gerne einen Superchristen als ihren Anführer. Und jetzt hatten die nur Paulus. Klar, der Paulus, der hatte ihnen überhaupt erstmal von Jesus erzählt und der hatte ihnen hatte die Gemeinde gegründet, aber ständig redete der von Gottes Herrlichkeit und seinem unfassbaren Glanz und von Gottes Macht und Größe. Aber selber machte der Paulus äußerlich nicht viel her. Und seine Redebegabung, die muss auch nicht so ganz prickelnd gewesen sein. In einem Brief schreiben sie ihm da, dass wenn er aus der Ferne denen einen Brief schreibt, da zieht er ordentlich vom Leder, da kann er, und wenn er dann vor denen steht, dann ist es nie so risch. Scheinbar hatten die Korinther in der Zwischenzeit ein paar charismatische Prediger kennengelernt, die voller Feuer von Gott geredet haben und es hat ihnen gefallen. Und dann dachten die, so einen hätten wir aber doch nie einen Paulus. Und der Paulus, der gab denen recht, der verglich sich mit einem zerbrechlichen Krug aus Ton. Und Ton in der damaligen Zeit, das bedeutet heute immer noch, das ist zerbrechlich. Und damals war es schon billig, es war ersetzbar, es war zweckmäßig, es war einfach unbedeutend. Und der Paulus sagt, so bin ich. Ihr habt recht, so bin ich. Ich bin billig, ich bin zerbrechlich, ich bin sogar ersetzbar. Unbedeutend. Ich weiß, ich kann äußerlich nicht mithalten mit dem, was ihr am liebsten hättet. Aber das ist gut so. Und jetzt nochmal ein Zitat. Da sagt er nämlich, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Paulus sagt, kein Problem, wenn ihr mich für so einen billigen, zerbrechlichen Tonkrug haltet. Da kommt wenigstens keiner auf die Idee, dass die Dinge, auch die Wunder, die durch mich geschehen und alles, was passiert, auf meinen Mist gewachsen ist. Weißt du, die Frage ist nicht, was andere dir zutrauen. Auch wenn das schön ist, dass Leute dir was zutrauen. Aber die wichtigere Frage ist, welche Kraft lebt in dir? Die Frage ist nicht, was du alles schon geschafft hast. Die wichtigere Frage ist, welche Kraft lebt in dir? Die Frage ist auch nicht, was du alles schon versemmelt hast und in den Sand gesetzt hast und was du alles Peinliches dir schon geleistet hast. Die Frage ist, welche Kraft lebt in dir? Die Frage auch, wenn wir hier zusammenkommen, ist nicht, wie hip sind unsere Gottesdienste, wie professionell ist unsere Musik und wie, das ist alles schön und ich mag super Musik, macht das klasse, ihr seid Musiker, danke euch. Und die Frage ist, welche Kraft lebt unter uns? Im Kolosserbrief 3, Vers 11, da steht, halt dich fest, da steht, es kommt in allem nur auf Christus an. Und darauf, dass er in uns allen lebt. Das ist alles. Es kommt in allem nur darauf an, dass Jesus in dir lebt. Das Leben ist gar nicht so kompliziert, oder? Gideon, von dem wird in der Bibel berichtet, der hatte den Auftrag bekommen von Gott, die Armee der Israeliten zusammenzurufen gegen die Übermacht der Midianiter. Das war das Heer, was die angegriffen hat. Da einen Kampf zu führen. Und 32.000 Soldaten hat er zusammengekriegt. Gar nicht schlecht. Und die anderen, die hatten, was weiß ich, 100.000. Und dann sagt Gott zu ihm, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnte sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Zweimal musste Gott den Gideon reinreden, bis am Ende halt noch 300 Leute da waren. Als erstes durften alle gehen, die Angst hatten, waren 22.000 Leute weg. Ich wäre der Erste gewesen, der gerannt wäre. Aber hallo. Und dann gab es noch ein kleines Casting, sind noch einmal 9.700 rausgeflogen. 300 Leute waren übrig. Und diesen 300 Leuten, den nahm Gott jede Chance und Möglichkeit, ein Schwert in der Hand zu haben im Krieg. Denn in die eine Hand mussten sie Posaune nehmen. Und in der anderen Hand hatten die einen Krug aus Ton mit einer Fackel drin. Und das war Gottes Kampfstrategie, ein kleiner Posaunenchor beim Fackelumzug. Aber fällt dir was auf? Was hatten die in der Hand? Was hatten die in der Hand? Die hatten einen Krug aus Ton in der Hand. Und in dem brannte eine Fackel. Ich weiß nicht, was dich an deinem Leben beeindruckt oder nervt oder was dich stolz macht oder was dich vielleicht manchmal schämen lässt oder abends beim Einschlafen dich heulen lässt. Ich habe sehr ernsthaft auf deine Frage geantwortet. Ne? Je älter ich werde, umso mehr fällt mir auf, was ich nie kann. Und wo ich gerne besser wäre. Und die Dinge, die ich in den Sand setze oder manchmal so mittelmäßig bin, manchmal regt es mich auf, aber es ist so, ich kann das mit der Paulus sagen, ich bin billiger Krug aus Ton. Und das ist aber keine Ausrede, Leute. Das ist mein Trost. Weißt du, Gott scheitert nicht an meinen äußerlichen Unzulänglichkeiten. Gott scheitert nicht daran, wenn ich es mal wieder nicht übers Mittelmaß rausgeschafft habe. Denn in diesem zerbrechlichen Krug namens Frank, da brennt eine gewaltige Fackel. Da steckt eine gewaltige Kraft. Nee, meine Kraft. Da steckt Jesus drin. Und weißt du, so wie es dir heute geht, heute Abend, in dieser Woche und zur Zeit, das hat direkt damit zu tun, wie du dein Leben siehst. Welche Perspektive du auf dein Leben hast. Schaust du auf den billigen, zerbrechlichen Krug aus Ton, das, was du alles nie kannst, das, was du verrissen hast oder wo du einen Sprung in der Schüssel hast? Oder schaust du auf Jesus Christus, der in dir lebt? Man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Bist du eingebildet und bildest du ein, was für ein prachtvolles Meißner Porzellan du in Gottes Glasvitrine bist? Es kommt erstmal nur darauf an, welche Kraft lebt in dir? Lebt Jesus in dir? Die zweite Perspektive ist gar nicht so weit davon entfernt. Wie guckst du auf deine Lebensumstände, wo du gerade drin steckst? Da steht mal im 2. Korinther 4, Vers 7, ich lese nochmal vor, von allen Seiten, sagt der Paulus, werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Der Paulus sagt, ich muss zugeben, dieses Leben ist manchmal richtig schwer und manches ist richtig hart. Und manchmal sehe ich keinen Ausweg. Ich bin dankbar, dass der das so offen sagt. Geht mir manchmal auch so. Ich nie weiß, heute Mittag habe ich wieder ein Gespräch gehabt, hat mir einer lange erzählt, was so alles schief gelaufen ist. Und dann sitze ich da und ich denke, was sollte ich jetzt dazu sagen? Ich kann aber mit dir beten, aber ich habe auch keine Antwort. Wir sind es ja gewohnt, dass wir auf alles schnelle Antworten geben. Gib bei Google irgendwas ein und dann kriegst du deine Antworten. Der Paulus sagt, ich hab manchmal keine Antworten. Okay, da hat er auch noch kein Google, ne? Aber weißt du, auch wenn du mit Jesus lebst, du wirst noch oft in deinem Leben ratlos dastehen. Du wirst vielleicht noch so manchmal dastehen und denken, wie soll das jetzt weitergehen? Hä? Was soll das? Weißt du, das ist nicht schlimm. Schadrach, Meschach und Abednego, die hatten keine Lösung, wie sie der Todesstrafe durch den Feuerofen entgehen sollten. Wird im Alten Testament erzählt, diese Geschichte, da hatte ein König sich eingebildet, es braucht eine Riesenstatue aus Gold von ihm und dann muss sein ganzes Volk vor ihm niederknien. Da hat auch eine Band gespielt und die Abmachung war, wenn die Band aufhört mit Spielen, dann fallt ihr alle auf die Knie und betet halt irgendwie dieses goldene Monument an. Und die Band hat gespielt, die Musik hat aufgehört, alle sind niedergefallen und drei standen da. Drei. Drei standen da, wie der Altarkerzen. Bim, hier hast du gesehen. Und da ist der König wütend geworden, ist ausgerastet. Und wenn so ein König bockig ist, was willst du machen? Und da hat er gesagt, ihr werdet umgebracht. Da hat er einen riesen Ofen irgendwie angefeuert, so heiß, wie er noch nie angefeuert war. Da sollten die reingeworfen werden. Da hat ihm noch eine letzte Chance gegeben, hat gesagt, also hier, wenn und so, fallt nieder. Und die Antwort ist legendär von den drei Leuten. Diese drei Männer, die mit Gott unterwegs waren, die haben gesagt, Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Die drei, die hatten keine Lösung, keinen Lösungsansatz, wie sie dieser Todesstrafe entgehen sollten. Die waren ratlos, aber die waren nicht kopflos. Weißt du, nur weil wir Christen sind, haben wir nicht auf alles eine bessere Antwort. Und nur weil wir Christen sind, heißt das nicht, dass wir immer einen Ausweg sehen. Aber weil du Christ bist, wirst du nie verzweifeln müssen. Denn dann erzählt die Bibel, als die in den Feuerofen geworfen wurden, guckt der König rein und er wusste, ich habe drei reingeworfen. Und plötzlich standen vier drin. Da war noch einer mit im Feuer, ein Engel, der sie bewacht hat und bewahrt hat. Hillsong, die haben ein Lied geschrieben, das heißt Another in the Fire. Ich liebe das Lied, da steht, there is another in the fire standing next to me. There's another in the water holding back the sea. Da steht noch einer mit dem Feuer. Und da ist noch einer in den Fluten, der die Fluten zurückhält. Und dann geht es weiter und da ist noch einer. Denn es hing auch ein anderer am Kreuz. Es hing für mich ein anderer am Kreuz. Für alles, was ich vor Gott nicht rechtfertigen kann und nicht gut reden kann und mich nicht rausreden kann. Die Bibel nennt es Sünde. Ist ein anderer für mich gestorben, damit ich leben kann. In meiner Jugendzeit habe ich Boxen verfolgt. Henry Maske war damals das Idol. Dann kamen irgendwann die Klitschko-Brüder und ich habe es geliebt, wie die sich, also nicht sich gegenseitig, sondern die anderen verprügelt haben. Ich weiß gar nicht, hat Deutschland heute noch einen Boxer, der was drauf hat? Ich weiß es gerade gar nicht so richtig. Aber eins weiß ich noch, die haben immer so lange geprügelt, bis einer auf die Bretter gegangen ist, auf dem Boden lag. Und dann wurde gezählt, bis 10. Und wenn du bei 10 noch lagst, dann war es halt vorbei. Konntest du duschen gehen. Und der Paulus, der sagt hier in diesem Bibeltext, ich werde niedergeworfen. Ja, auch mit Jesus, ich gehe auf die Bretter. Ja, das gehört auch zum Christsein dazu. Ich kriege Treffer ab und es tut weh. Ich verliere den Halt. Ich kann mich manchmal nicht auf dem Bein halten. Ich liege manchmal im Dreck. Aber spätestens bei 10 stehe ich wieder. Ich bin zwar niedergeworfen, aber ich werde nicht vernichtet. Denn da steht noch einer mit im Ring. Ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst. Ich weiß nicht, worunter du gerade vielleicht leidest oder was dir gerade schwer macht, in der Familie oder in der Schule oder irgendwas. Aber wie du auf deine Lebensumstände schaust, ist absolut entscheidend, wie es deinem Herzen geht. Siehst du, dass Jesus mit dir dort drin ist? Dass da noch einer mit dir geht? Und auch wenn alles gut ist gerade, da ist noch einer mit dir. There is another in the fire. There is another in the water. Und ich habe noch eine Perspektive. Welche Bedeutung gibst du den Dingen, mit denen du gerade kämpfst, die gerade Mist sind, die einfach gerade nicht laufen? Welche Bedeutung gibst du dem? Ich lese dir wieder nochmal was vor aus diesem Predigtextenausschnitt. Der Paulus sagt, unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, die werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, die wird ewig dauern. Vielleicht denkst du jetzt, Paulus, du Arsch, wenn du wüsstest, wie es in meiner Klasse zugeht, wenn du meinen Lehrer gehabt hättest oder wenn du weißt, wo wir gerade in meiner Familie kämpfen, wenn du wüsstest, worüber ich abends weine, wenn ich einschlafe. Weißt du, der Paulus sagt das nie leichtfertig dahin, der hat auch so einiges durchgemacht. Ich lese dir mal seine Leitliste vor, die ist, halt dich fest. Da steht, der Paulus sagt, 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Muss ich dort lernen. Warum 39? 40 Hiebe galten als tödlich. Und deswegen haben die Juden gesagt, wir machen bloß 39. Wenn der bei 39 Hieben stirbt, ist er selber schuld. Also das hält man aus. Erst 40 sind tödlich. Das hat er 5-mal überlebt. Weiter geht's. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. Das ist die Geschichte mit einer Peitsche, wo vorne drin Nägel oder Stein oder so drin sind, dass schon beim ersten Hieb das dir die Haut aufreißt und du entsprechend danach aussiehst. 3-mal hat er es durchgemacht, überlebt, kannst dir vorstellen, wie der aussah. Dass der nicht viel hergemacht hat äußerlich, kannst du verstehen, was die Korinther sagen. 1-mal wurde ich gesteinigt, krasse Geschichte, der wird gesteinigt, liegt tot dort, das Hinrichtungskommando geht weg, die Gemeinde stellt sich um ihn herum, der steht vor den Toten auf. Und was macht er? Er geht wieder zurück in die Stadt zu den Leuten, von denen er gerade gesteinigt wurde. 1-mal verbrachte ich, habe eins vergessen. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal trieb ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag auf dem Meer. Ich war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber oder durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger oder Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Vielleicht denkst du jetzt, okay, Paulus, hast auch einiges durchgemacht. Der Paulus würde jetzt wieder sagen, es ist eine Frage der Perspektive. Es ist eine Frage, wie du auf das guckst, was dich gerade niederdrücken will. Es ist eine Frage, worauf du dich fixierst. Schmerz, oder so Sorgen oder blödes Zeug, was so passiert, hat irgendwie die Kraft an sich, dass es deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann dreht man sich im Kopf darum und der Paulus sagt, ich drehe mich um was anderes. Ja, es ist viel Mist, der um mich herum passiert. Und es ist manches schwer, aber ich drehe mich um was anderes. Der Paulus wusste, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie mein Tag heute endet. Entweder ich überlebe oder ich überlebe nicht. Klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber das war seine Perspektive. Eine dritte Variante gibt es nicht. Und er sagt, beide Möglichkeiten sind für mich okay. Der sagt, wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Der Paulus, der liebte beides. Der liebte die Vorstellung, noch viele Jahre hier in dieser Welt zu sein und auf Jugendgottesdiensten zu predigen und vor älteren Leuten zu predigen, Gemeinden zu bauen und zu erleben, wie Gott sein Reich baut. Aber der hat auch Gefallen an der Vorstellung gehabt, lieber gleich im Himmel zu sein. Ich habe einen Kollegen in meiner Gemeinde mit Pastor, der sagt, ich will nie älter werden als 70. Jesus, das reicht, dann will ich endlich zu dir. Super Perspektive. Dieser Paulus, der hatte diese Ewigkeit im Blick, den Himmel. Ich weiß, wenn du so 13, 14, 15, 16 Jahre alt bist, ist der Himmel irgendwie weit weg. Und die Vorstellung, dass da mal irgendwas kommt. Ich bin schon ein bisschen näher dran, bin schon 40. Aber wisst ihr, zu wissen, Jesus, irgendwann ist dieser Teil des Lebens vorbei und dann gehe ich zu dir in die Ewigkeit. Das gibt mir einen anderen Blick auf manche Dinge. Das nimmt manchen Dingen, das nimmt den Schmerz und die Ungewissheit, was der nächste Schritt ist, nicht unbedingt weg, aber das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Wucht und die Kraft. Ein lieber Freund von mir, der war an der Schule in Gießen, hat dort von Jesus erzählt und da kommt ein Schüler auf ihn zu und sagt, darf ich mal mit Ihnen reden? Und dann erzählte er so, dass er der einzige Christ ist an der Schule. Und dass es so schwer ist, dass die anderen ihn auslachen, weil bekannt ist, dass er Christ ist. Und dann stand mein Freund davor und sagte, was sagt er? Und wisst ihr, was der gesagt hat? Er hat ihm nicht irgendwie gesagt, ach du Armer, das tut mir aber leid. Er hat zu ihm gesagt, sei treu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Das hat Jesus mal zu seinem Volk gesagt, zu seinen Nachfolgern. Dieser Junge, der hat es richtig schwer gehabt. An dieser Schule, wo er als einziger Christ irgendwie in seiner Klasse war und den Mund halt nie gehalten hat von Jesus, trotzdem eingeladen hat zum Schülergottesdienst, in den Schülerbibelkreis und gedisst wurde. Und mein Freund hat ihm das zugesprochen. Ja, das Leben ist manchmal schwer, wenn du mit Jesus unterwegs bist, an deiner Schule oder wo auch immer. Aber sei treu bis in den Tod. Dann werde ich dir die Krone des Lebens geben, sagt Jesus. So, wenn du dich jetzt fragst, Frank, was soll ich anfangen mit dem, was du erzählt hast? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Bin ich schon bei 20 Minuten? Drüber. Ich habe auf die 5 Minuten gewartet. Entschuldige. Aber feier. Also, was machst du damit? Ich wünsche dir, dass du dir diese drei Sichtweisen einimpfst in dein Leben, dein Herz. Erstens, auch wenn dein Leben nur wie ein billiger, zerbrechlicher, unbedeutender Krug aus Ton dir manchmal vorkommt, da steckt eine Kraft drin, weil Jesus in dir lebt. Und mit dieser Kraft kannst du Jesus dienen, auch wenn du nachher gewählt wirst in den Landesjugendkonvent und die Bezirksjugendkammer. Es kommt nicht darauf an, was andere erstmal in dir sehen, sondern welche Kraft lebt in dir. Das Zweite, auch wenn du vom Leben erschüttert wirst, von Nöten bedrückt wirst, von Leuten fertig gemacht wirst, das Feuer wird dich nicht verbrennen. Denn da steht noch einer mit dem Feuer. Steh morgens auf und mach dir bewusst, Jesus ist mit dir. Geht mit dir. Und das Dritte ist, vergiss nicht, was vor dir liegt. Ich wusste nicht, wie der Blick vom Säuling runter sein wird. ich wusste es nicht, aber ich habe es geahnt. Und ich habe mir vorgestellt, wenn meine Waden gebrannt haben, wie das sein wird, da oben meine Bämme zu essen. Oh, super. Und dann bin ich da hoch. Ich weiß nicht, wie es im Himmel sein wird, aber ich habe eine Ahnung, was davon in der Bibel steht. Und darauf fixiere ich mich. Amen. Punkt.